Hello? I must admit.
Ich muss zugeben, ich bin verwirrt. Es fällt mir immer schwerer, die Welt, in der ich lebe, zu verstehen. Auch wenn mir immer leistungsfähige Informationsmittel zur Verfügung stehen. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, der Anleitung des Navigationssystems zu folgen, das ich mit meinem Handy ausgeliefert bekam. Und es war toll. Trotz meiner schrecklich schlechten Orientierungssinns habe ich es geschafft, mich leicht in Städten und Orten zurechtzufinden, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich muss nicht mehr vorausplanen. Ich muss auch keine Route mehr einhalten, ich muss keine Karten mehr kaufen, die ich dann mühevoll zusammenfalte und die ich alle 5 Minuten herausziehe und dabei wie ein kompletter Idiot aussehe. Die Dinge sind einfach besser geworden. Aber die Dinge sind auch schlimmer geworden. Eines Tages fuhren wir mit dem Auto in ein kleines Dorf hoch in die Schweizer Berge. Nun, wir waren in der Schweiz, also gab es ausgezeichnete Straßen zu fast überall hin und das Navi zeigte eine Straße, die direkt ins Dorf führte. Als wir aufwärts fuhren, wurde die Straße schmaler und schmaler, bis zu dem Punkt, an dem es unmöglich wurde, nochmal umzudrehen, und dann hörte das Ganze auf, eine Straße zu sein. Es war dann nur noch Forstweg. Was unser definitiv nicht geländegängiges Auto an den Rand seiner Möglichkeiten brachte. Verwirrung darüber, wohin der Weg führen würde. Panik darüber, mitten im Nirgendwo stecken zu bleiben. Aber auch Scham hatten wir doch offensichtlich dem Gerät mehr vertraut als unseren eigenen Sinnen und den allzu offensichtlichen Formen der Landschaft. All diese Gefühle vermischten sich mit einer Form des Selbsthasses, die dadurch entsteht, dass man nicht in der Lage ist, zu entscheiden, ob man von einem Problem betroffen ist oder ob das nun schon die Ursache des Problems ist. Die wahrscheinlichste Ursache des Problems war ein klassischer Kategorienfehler. Eine Art von Straße wurde als eine andere eingestuft. Aber offen gesagt, es hätte jeder andere Grund sein können. Das System hätte gehackt werden sein können. Vielleicht gab es einen Fehler in der Software. Vielleicht war das Ganze so konzipiert, um eine militärische Einrichtung zu verstecken oder die Villa irgendeines großen Managers. Vielleicht haben wir das Gerät auch nicht einfach richtig benutzt. In den meisten Fällen ist die Ursache des Problems nicht bekannt. Aber da staken wir nun fest. Und alle unsere Optionen in der Situation waren gleichermaßen schlecht. Und ich fürchte, ich bin da nicht allein. Suchen Sie mal schnell nach GPS-Umfällen. Da sehen Sie, das ist nicht nur mein Problem, sondern ein kollektives. Und es beschränkt sich durchaus nicht nur auf GPS-Navigation. Das Problem steht auch für eine verbreitete Erfahrung in unserem gegenwärtigen technokulturellen Zustand. Die Realität entgleitet uns, um dann auf verwirrende Weise wieder aufzutauchen. Aber schließlich haben wir es aus dem Wald geschafft. Wir fanden Dorfbewohner, die die verschiedenen Straßen und Wege auswendig kannten, und die haben uns ausgelacht. Nun frage ich mich, wie sind wir als Kultur, die auf einer allgegenwärtigen digitalen Kommunikation und selbsterklärten intelligenten Systemen basiert, in die Situation geraten? Und was sagt uns das, wenn wir darüber nachdenken, wie wir aus einer solchen Situation wieder rauskommen können? Ich kann 2 Ideen anbieten, wie wir dahin gekommen sind in diesen Zustand. Diese Ideen verweisen aber auch auf die Möglichkeiten, wieder da rauszukommen. Ich kann allerdings leider keine Karte anbieten, aber das kann Ihr GPS-System ja auch nicht. Also lassen Sie mich zuerst damit beginnen, wie wir in die Situation geraten sind. Es gibt mindestens 2 Hauptfaktoren. Erstens. Als der Kapitalismus expandierte, hat er ein Kommunikationssystem geschaffen, das nicht mit Sinn und Bedeutung umgehen kann und will. Und das hat sehr problematische Folgen für das soziale Leben, das auf Kommunikation angewiesen ist, um gemeinsame Bedeutungen auszuhandeln und die Welt zu erschaffen und zu steuern. Und zweitens, als die Komplexität der soziotechnobiologischen Verbindungen der Gesellschaft zunahm, wurden die alten Formen der Wissensorganisation, also die gedruckten Karten, wenn Sie so wollen, wurden zunehmend unfähig, ein genaues Verständnis der Welt zu vermitteln, in der wir leben. An ihrer Stelle ist eine neue Art von Wissensregime getreten, das seine eigene Form der Bedeutungslosigkeit produziert. In den 40er Jahren entwickelte der Ökonom und Historiker Karl Polanyi die Idee einer fiktiven Ware. Und er identifizierte drei solcher Fiktiven waren Arbeit, Land und Geld. Eine Ware, so argumentierte er, sei etwas, das produziert worden sei, um auf dem Markt verkauft und gekauft zu werden. Und der Wert dieser Ware fluktuiert mit dem Markt. Wenn es keine Nachfrage auf dem Markt gibt, wird die Ware nicht mehr produziert. Jetzt ist der Kapitalismus natürlich sehr gut daran, Rohstoffe zu produzieren, aber Polanyi behauptet, dass nicht alles, was für die Wirtschaft notwendig ist, als Ware produziert werden kann. Die Wirtschaft ist immer in größere soziale und natürliche Umwelt eingebettet. Und die Wirtschaft stützt sich somit auch auf Ressourcen, die außerhalb dieser Umwelt, außerhalb der Wirtschaft produziert werden. Mit anderen Worten, die Wirtschaft kann nicht ihre eigenen Voraussetzungen erschaffen. Arbeit, eine Schlüsselkomponente jeder Wirtschaft, argumentierte Polanyi, sei ein unausweichlicher Aspekt der Fülle des menschlichen Lebens. Und dieses Leben wird nicht für und durch den Markt geschaffen, sondern es ist ein Nachkomme der Fülle des menschlichen Lebens selbst. Die Arbeit ausschließlich als Ware zu behandeln, ihren Preis als einzige relevante Dimension zu betrachten, bedeutet, das menschliche Leben von anderen Dimensionen abzuschneiden, nämlich von Soziabilität und Lebenszwecken. Das würde bedeuten, dass man die Arbeit vollständig in die Dynamik des Marktes eingliedert, mit der ultimativen Konsequenz, wenn es keine Nachfrage nach Arbeit gibt, gibt es kein menschliches Leben mehr. Die Marktradikalen des 19. Jahrhunderts hatten die Erwartung, dass irgendwann, wenn wir dem folgen, ein malthusianisches Gleichgewicht entstehen würde. Das Gleiche gilt für Land. Land, das als Grundeigentum oder Quelle für Bodenschätze betrachtet wird, kann auf dem Markt verkauft und gekauft werden. Und wie wir wissen, können die Preise sehr stark schwanken. Aber Land ist nichts anderes als die Umgebung, in der wir leben und mit der wir auf so komplexe Weise verbunden sind, dass wir erst jetzt langsam beginnen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Wenn man die Natur zu einer Ware macht, werden all diese unzähligen Verbindungen und Beziehungen zerstört und sie werden ersetzt durch eine einzige Beziehung, den Preis, der durch die Markttransaktion erzielt werden kann. Aber Immobilien können keine Natur produzieren, selbst wenn ein Bauherr einige Bäume auf der Plaza des Firmensitzes pflanzt oder ein Golfplatz neben einer bewachten Wohnanlage angelegt wird. Land und Arbeit sind fiktive Waren, weil menschliches Leben und natürliche Umwelt nicht für den Verkauf und Kauf auf dem Markt produziert wurden. Sie erfordern weitaus komplexere Beziehungen, um sich reproduzieren zu können. Die Zerstörung all dieser Beziehungen, indem man den Markt als einzig relevante Beziehung sieht, führt letztendlich zur Zerstörung sowohl des menschlichen Lebens als auch der natürlichen Umwelt. Polanyi nannte die Marktgesellschaft wie sie sich sein Landsmann Friedrich von Hayek vorstellte, eine krasse Utopie. Krass im Sinne einer Vision, die es nicht geben kann. Und der Versuch, diesen unmöglichen Traum zu verwirklichen, droht die Komplexität zu vernichten, die für die Existenz des menschlichen Lebens und der natürlichen Umwelt notwendig ist. Mit den sozialen Medien, würde ich argumentieren, hat der zeitgenössische Kapitalismus eine vierte Art von fiktiver Ware hervorgebracht: Engagement. Engagement, so die erste Definition, auf die mich Google hingewiesen hat, und hier zitiere ich die beste Optimisierungsstrategie. Engagement bedeutet einfach, dass Ihre Fans dazu gebracht werden, auf einen Beitrag von Ihnen zu reagieren, zu liken, zu kommentieren, ein Bild anzuklicken, einen Link anzuklicken. Das sind alles Formen des Engagements. Und jedes Mal, wenn eines dieser Dinge getan wird, misst Facebook das. Nicht nur das. Dieser Beitrag wird auch immer beliebter und auf Facebook sehen mehr Menschen diesen Beitrag. Ende Zitat. Mit anderen Worten, Engagement ist jede Reaktion auf einen Stimulus. Diese Reaktion wird gemessen und wie alle Zahlen kann sie optimiert werden. In diesem Fall bedeutet das, sie kann erhöht werden. Und der Zweck von Social Media Companies ist, ihre gesamte technologische Infrastruktur, alle Aktivitäten darauf auszurichten, Engagement zu produzieren und zu verkaufen. Unter dem Imperativ des Kapitalismus bedeutet das, kontinuierlich mehr davon zu produzieren. Und darin sind sie echt gut geworden. Und ich bin sicher, einige von uns produzieren sowas gerade jetzt. Aber wie Land und Arbeit ist Engagement nur ein kleiner Aspekt von etwas viel Größerem. nämlich von Kommunikation. Kommunikation wie das menschliche Leben und die natürliche Umwelt ist ein komplexes und sich veränderndes System. Es gibt unendliche Möglichkeiten, etwas zu sagen, unendliche Möglichkeiten, etwas zu verstehen und unendliche Möglichkeiten, hin und her zu gehen und zu versuchen, das Gesagte mit dem Verstandenen zu vergleichen. Der Kern der Kommunikation ist die Etablierung von Bedeutung, die immer relational und instabil ist, und Kommunikation als Bedeutung, gerade weil sie kontextuell und subjektiv ist, ist nicht messbar. Sie ist auch nicht diskret. Kommunikation, die ständige Verhandlung von Sinn, sowohl rational als auch affektiv, ist ein grundlegendes Element des gesellschaftlichen Lebens, um ein Selbst- und Fremdbild aufzubauen und anzupassen, mit wem und mit was man zusammen sein kann und was es bedeutet, zusammen zu sein. Und Engagement ist ein Nebenprodukt der Kommunikation. Auf etwas zu reagieren ist ein Mittel, etwas zu erreichen. Es ist kein Selbstzweck. Soziale Kommunikation in eine fiktive, wahre, messbaren Engagements zu verwandeln, das bedeutet, die Kommunikationsakte von der Komplexität der Bedeutungsproduktion zu entledigen und sie in eine Umgebung einzubetten, in der nur die wahren Aspekte zählen. Alles andere wird ignoriert. Kommunikation richtig behavioristisch betrachtet, alles auf ein Muster von Reiz und Reaktion. Aber das ist noch radikaler, als Skinner es gedacht hätte in den 40er, 50ern, denn es ist verbunden worden mit den wirtschaftlichen Anforderungen, immer mehr zu produzieren. Ein Teil unserer Orientierungslosigkeit, unseres ständigen Abwärtsgleitens, kommt also von dem Versuch, durch Systeme zu kommunizieren, die geschaffen wurden und kontinuierlich für die Ware des Engagements optimiert werden. Es ist zwar nicht unmöglich, Bedeutung zu schaffen, gemeinsames Verständnis zu schaffen durch die sozialen Medien. Aber das geschieht als Nebenprodukt und wird ständig konterkariert durch die unerbittliche Ausrichtung der Plattform auf Steigerung des Engagements, unabhängig von jeglicher Bedeutung. Das macht die Menschen verrückt. Und sie schützen sich davor durch Verschwörungstheorien. Aber das ist nur ein Teil des Problems, ein einziger Grund dafür, warum wir im Niedergang begriffen sind. Die andere Quelle geht auf eine tiefe epistemologische Krise in den Wissenschaften zurück. Das heißt, die Art und Weise, was wir wissen von der Welt. Die Krise rührt daher, dass die Komplexität der Probleme, mit denen die Wissenschaft und damit auch die Politik sich heute auseinandersetzen müssen, stark zugenommen haben. Das letzte Mal passierte das in Europa, als neues Wissen kam in der ersten Welle der Kolonisierung. Das hat damals die wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts ausgelöst, wie wir es gestern gehört haben. Wir sehen jetzt eine Explosion in der Anzahl der Akteure. Immer mehr diverse menschliche, biologische und technologische Akteure müssen berücksichtigt werden. Und um es noch schlimmer zu machen, wir sehen noch eine größere Explosion der Beziehungen zwischen diesen Akteuren, deren Wechselwirkungen verstanden und berücksichtigt werden müssen. Praktisch alle Probleme, aber vor allem die sehr ernsten wie der Klimawandel, kann man nicht länger als Wissensobjekte mit klaren Abgrenzungen denken. Man muss sie denken als weitläufige Netzwerke um uns herum. Und wie alle Netzwerke haben sie Bereiche mit erhöhter Dichte, aber sie haben keine wirklichen Grenzen. Und selbst die schwächsten Glieder wirken sich auf das gesamte Netzwerk aus. Noch wichtiger ist, dass der Beobachter meist nur ein Knoten im Netzwerk selbst ist. Und von jedem Knoten kann es nur eine Teilansicht des gesamten Netzes geben. Und jeder Knoten hat eine andere Teilsicht auf das gesamte Netzwerk. Das macht es unmöglich, einige der Kernaussagen der modernen Wissenschaft beizubehalten. Eine ist der Reduktionismus, das heißt die Behauptung, dass man ein paar relevante Beziehungen isolieren kann und den Rest ignorieren kann und trotzdem kann man das Problem genau beschreiben. Das ist der berühmte Teteris Paribus, der in die englische Sprache 1662 hineinkam, 2 Jahre nach der Gründung der Royal Society. Also im 17. Jahrhundert wiederum. Mit einem solchen Ansatz entfernen wir das, was als schwaches Glied erscheint, aus dem Bild. Aber was, wenn sich herausstellt, dass das Glied genau das Relevanteste ist? Zweitens ist der Anspruch auf Distanz und Neutralität dahin. Das Argument, dass der Beobachter die Beobachtung nicht beeinflusst und dass das Ergebnis der Beobachtung den Beobachter nicht beeinflusst. Das ist eindeutig nicht der Fall, wenn jede Analyse zu einem Rezept für Maßnahmen zur Behandlung eines Problems wird und die unterschiedlichen Vorgehensweisen massive Auswirkungen haben auf das Sozialsystem, das das Wissen hervorbringt. Schließlich sind die Behauptungen der Objektivität oder, milde gesagt, der Intersubjektivität nicht mehr aufrechtzuerhalten. Nämlich die Position, dass der Beobachter keine Rolle spielt, sodass verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln dasselbe beobachten können. Das wurde schon seit den 70er Jahren einer langen und gründlichen Kritik ausgesetzt. Die lange Geschichte dieser Kritik zeigt, dass diese Krise der Erkenntnistheorie, der Epistemologie nicht neu ist. Neu ist, dass wir jetzt eine neue technologische Infrastruktur haben, aus der sehr unterschiedliche Wissensansprüche generiert werden können. Die maschinengetriebene Analyse großer Datensätze, da geht es nicht um Intelligenz, sondern eine maschinengetriebene Analyse großer Datensätze führt zu einer neuen Art der Erstellung von Wissen. Somit reagiert man auf die Krise der modernen Wissenschaft, indem man sie gleichzeitig vertieft. Das ist auch dann der Fall, wenn die maschinelle Analyse nach einem eigenen Programm arbeitet. Daher werde ich die praktischen Fragen wie die Qualität der Daten, die Fragen der Modellierung und so weiter ignorieren. Katie Crawford und Trevor Paglin werden darüber sprechen. Der Anspruch, große Mengen unstrukturierte Daten verarbeiten zu können, kann angesehen werden als Vermeidung des Problems des Reduktionismus. Anstatt sich auf eine kleine Stichprobe zu verlassen, eine kontrollierte Laborumgebung lediglich zu haben und theoretisch geprägte Hypothesen verlassen zu müssen, besteht der Ansatz oder der Idealfall darin, alle Daten ohne vorherige Trennung wichtiger und unwichtiger Aspekte aufnehmen und analysieren zu können. Diese Trennung der Daten erfolgt nun durch das maschinelle Lernen. Und je weniger Grundannahmen in die Prozesse einfließen, desto höher ist die Chance, etwas Neues zu finden. Doch die Opazität und die Komplexität der Analysewerkzeuge ruft vehement Probleme hinsichtlich der Replizierbarkeit auf den Plan. Denn das Problem des Reduktionismus hat sich zu einem grundlegenderen Problem der Methode entwickelt, zum eigentlichen Kern der Wissenschaft. Durch die Konzentration auf Beziehungen, die funktionieren, werden die Fragen kontinuierlich angepasst, bis sie statistisch signifikante Antworten bieten. Der Wert dieser Antworten liegt in der utilitaristischen Wirkung, das heißt in der Fähigkeit, den Kurzzeitwert genau vorherzusagen und nicht in der Aufdeckung einer grundlegenden Ursache. Die maschinengesteuerte Analyse verzichtet auf die Idee einer universellen externen Wahrheit und konzentriert sich voll und ganz auf Beziehungen, die für bestimmte Zwecke manipuliert werden können. Die Forscher, die die Analyse durchführen, am deutlichsten bei Social Media Companies, sind die Kernelemente der Situation, die sie analysieren. Und da sie sich nicht außerhalb, sondern innerhalb des Problems befinden, können die Ergebnisse der Analyse sofort in die Situation zurückgespielt werden, indem man ihre Komposition und Dynamik verändert. Und damit ist die Analyse unwiederholbar und unverfälschbar. Aus der Sicht der Institution, die die Forschung durchführt, ist dies kein Fehler, sondern ein Merkmal. So lernen sie die Welt und ihre eigene konstitutive Rolle darin kennen, durch Manipulation. Das geht über den Übergang von der Kausalität mit den Korrelationen und Vorhersagewert hinaus. Das Ziel der Wissensprozesse ist nicht mehr Prädiktion, Voraussage, sondern in vielerlei Hinsicht ist das Ziel heute das Gegenteil, nämlich die Präemption, die Vorwegnahme. Die Standardtests zur Validierung wissenschaftlicher Aussagen waren schon immer folgende. Ermöglicht es das, etwas hervorzusagen, was unter bestimmten Umständen passieren wird? Nun ist es das Ziel, eingreifen zu können, um zu beeinflussen, was passiert. Auf epistemiologischer Ebene ist dieser Wechsel von distanziertem Wissen hin zu aufwendiger Manipulation, hin zur direkten Rückführung von Wissen in die Umwelt, um zu sehen, wie sie davon beeinflusst wird, vielleicht eine adäquate Reaktion auf die stark gestiegene Komplexität der Probleme, die sich der Außensicht Vorhersage und Gewissheit entziehen. Aber, und das ist sehr jetzt bedeutsam, aber hinter dieser Hinwendung zur Vorwegnahme, zur Präemption steht nicht die Vorsichtsethik einer Risikogesellschaft, sondern der neoliberale Ansatz zur endlosen Optimierung. Was also verhindert werden soll, ist eine Zukunft, die nicht an der Agenda derjenigen ausgerichtet ist, die diese Art von Wissen suchen. So, was heißt das für uns? Kommen wir noch einmal zurück auf Polanyis Argument. Das würde bedeuten, dass wir das brauchen, was er eine Schutzbewegung nennt. Eine Schutzbewegung, die gegen die Reduktion der Kommunikation auf das Engagement kämpft, so wie die Arbeiterbewegung kämpft gegen die Reduzierung von Menschenleben auf Arbeit und wie die Umweltbewegung kämpft gegen die Reduzierung der Natur auf Land. Dies könnte bedeuten, die großen Unternehmen zu zwingen, anzuerkennen, dass sie Kommunikation benötigen, aber nicht selbst produzieren können. Und dass sie daher Unterstützung für die Komplexität der Kommunikation brauchen. Und diese Unterstützung liegt außerhalb des Marktes. Wir haben ein Modell dafür. Es heißt Public Broadcast. Während die etablierten Institutionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ihre eigenen Probleme haben, die sie selbst angehen müssen, könnte das Grundprinzip, dass die demokratische Gesellschaft Informationsquellen braucht, die sowohl vom Markt als auch von der Regierung unabhängig sind, doch auf die digitale Kommunikation übertragen werden. Es gibt genug Geld. Geld ist nicht das Problem. Die Social-Media-Unternehmen sind fantastisch profitabel und es ist an der Zeit, dass sie zum Ökosystem beitragen, aus dem sie ihre Rohstoffe gewinnen. Wie könnte das gemacht werden? Die neoliberale Antwort wäre, die Nutzer sollten einzeln für ihre Daten bezahlt werden. Darüber können wir vielleicht später sprechen. Für mich ist das eine unsinnige Idee. Das würde das Problem noch schlimmer machen. Ich würde sagen, die sollten eher zahlen pro Nutzer. Und zwar, sie sollten zahlen in einen Fonds, aus dem Public Interest Kommunikationsumgebungen und Produktionen finanziert werden. Und das Public Interest und im öffentlichen Interesse sind all diejenigen, die Kommunikation als soziale Bedeutung verstehen, die durch nützliche Kontroversen und kollektive Entscheidungen geschaffen werden. Das ist es schließlich, worum es bei der Demokratie geht, Meinungsverschiedenheiten produktiv zu machen. Es geht nicht darum, die Meinungsverschiedenheiten auszuräumen und die effizienteste Lösung zu finden. Und es geht definitiv nicht darum, bedeutungsloses Engagement zu produzieren, das im Endeffekt zum Ganzen subsumiert wird. Das zweite Problem ist, dass die epistemologische Krise der Wissenschaft viel komplexer ist. Wie gesagt, Manipulation, die direkte Rückführung von Wissen in die Umwelt, um zu sehen, wie die Umwelt von diesem Wissen beeinflusst wird, kann eine angemessene Reaktion auf die stark gestiegene Komplexität der Probleme sein. Wenn wir die langfristige Entwicklung nicht vorhersagen können, müssen wir eben inkrementell und selbstkritisch handeln. Das Problem dabei ist, dass es nur sehr wenige Akteure gibt und die haben sehr gesetzte Agenten, die das tatsächlich leisten könnten. Daher ist es notwendig, das Spektrum der an diesem Prozess beteiligten Akteure zu erweitern. Das bedeutet nicht nur mehr Menschen mit vielfältigeren Agenten, sondern auch neue Formen von Akteuren, sowohl biologische als auch technologische Akteure, alle mit ihren eigenen Mitteln und Agenten. Und es gibt viel Fortschritt in diesem Bereich, auch wenn die Beispiele dafür noch klein und vereinzelt sind. Ein Beispiel, das mich besonders beeindruckt hat. Im März 2070 erhielt der Wanagui-Fluss in Neuseeland seine eigene Rechtspersönlichkeit zuerkannt, mit allen Rechten und Pflichten einer juristischen Person. Das brachte den Rechtsstreit zu einem glücklichen Ende, der mit einer Petition ans Parlament im Jahre 1873 begann, nämlich 150 Jahre vor unserer Zeit. Erst jetzt konnte der Fluss als lebendes System mit seiner eigenen Identität anerkannt werden. Das zeigt aber, es gibt Möglichkeiten der Anerkennung, der Schaffung von rechtlichen Realitäten für verschiedene Existenzformen. Und in dieser Perspektive kann das Bild des festsitzenden Autos auf einer Treppe auch als Zeichen der Hoffnung gelesen werden. Nicht als Scheitern von Kommunikation und Information, nicht als Quelle von Konfusion und Selbsthass, sondern als erfolgreiche Erweiterung des Bereichs kommunikativer Akteure. Hier beginnt die Treppe sehr laut und deutlich zu sprechen, so sehr, dass sie sich gegen die gesamten digitalen Informationsflüsse durchsetzt. Egal wie viele Online-Ressourcen Google finden kann, die anzweifeln, ob es überhaupt Treppen gibt. Egal in welchem Tonfall ihr Navigations-Ihnen sagt, dass sie weiterfahren sollen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Materialität der Treppe, die Stimme der Treppe, sie alle übertönen wird. Ich danke Ihnen.